Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Die Big Green Egg German Challenge, powered by VCG, ist in the books. Und wie versprochen, melden wir uns natürlich auch heute mit der Finalfolge dieses großartigen Turniers. Alle Spieler sind mittlerweile im Ziel angekommen. Und bevor wir jetzt gleich über die einzelnen Ergebnisse sprechen, begrüßen wir unseren heutigen Gast. Bester Deutscher bei diesem Turnier im Jahr 2024.
Who called it?
Was? Flo called it.
Who called it?
Na, du hast gesagt, er gewinnt. Und das war ja natürlich eine enttäuschende Leistung diesbezüglich.
Ey.
Wusste ich nicht, aber.
Jonas Baumgartner ist bei uns. Bist du zufrieden? Wie war es für dich? Oder sagst du, ist das gleiche wie Bernd? War scheiße.
Das war eigentlich Spaß. Eigentlich wollte ich gewinnen. Nee, also insgesamt auf jeden Fall. Vor allem, da ich das jetzt in letzter Zeit nicht so gespielt habe, war diese Woche mal wichtig, Rhythmus zu kommen. Vier gute Runden gespielt, vor heimischer Kulisse. Jetzt am Wochenende vor allem sind ein paar Leute rausgekommen, also sehr zufrieden mit der Woche. Top 5.
Da kommt bei mir dann auch immer gleich ein bisschen der Coach raus. Du sagst, es lief jetzt in letzter Zeit nicht so gut und auf einmal so aus dem Nichts. Ich habe ein paar Bälle geschlagen, Dienstag, Mittwoch, jetzt bin ich am Start. Wie kommt sowas?
Also natürlich ist das ein Prozess. Also ich meine jetzt nicht von hier nach da. Die letzten beiden Turniere habe ich schon gesehen, okay, jetzt läuft es wieder besser, bessere Schläge, besser gescored. Und dann sage ich nur noch Frage der Zeit, bis es dann wirklich klickt. Und dann die ersten beiden Runden war hier und da noch ein bisschen wackelig, aber auch schon gut. Dann Cut geschafft und dann einfach frei aufgespielt am Wochenende und dann einfach immer besser reingefunden, immer mehr Vertrauen gehabt in mich selbst und dann kommen diese tiefsten Scores dann zustande. Und ja, hoffentlich kann ich das mitnehmen.
Und vor allem, du hast ja auch wirklich tief gespielt, ne? Wir sind jetzt ja vorhin kurz durchgegangen. Du hattest wahrscheinlich die zweitbeste Performance am Wochenende. Was ist so das Geheimnis nach dem Cut, die zweitbeste Performance am Wochenende hinzulegen?
Ja, ich meine, vor allem Samstagmorgen hast du jetzt nicht, sagen wir mal, viel zu verlieren. Kannst frei aufspielen, hatten sehr gute Grüns, gute Bedingungen. Und ja, einfach ein, zwei Birdies gemacht vom Anfang und dann kommst du in so einen Flow rein und dann einfach am Ende sehr gut gespielt gestern und dann wollte ich natürlich heute das genau dasselbe machen. Vor allem, wenn du dann irgendwann drei oder vier Runden spielst. Ich hatte ja danach Pro-Am vorher gespielt und dann 18 noch am Dienstag. Also ich hatte jetzt vor heute schon fünf Runden gespielt und ich dachte mir, also jetzt kenne ich den Platz ganz gut. Ich weiß, wo ich hin platzieren muss, die Fahnen und so und ja, konnte einfach mein Spiel spielen und ja, war ganz gut.
Schaust du bei so einem letzten Finaltag, wenn du dann merkst, dass du gut performst, schaust du dann auf die anderen? Weißt du über die Scores Bescheid, was die anderen so performen? Guckst du auf die Leaderboards? Wie ist das?
Also ich versuche nicht drauf zu schauen. Ich meine, ich habe direkt mit Rasmus gespielt und da siehst du, wenn er Birdie nach Birdie macht, dann denkst du, okay, jetzt musst du dranhalten. Aber die Scoreboards stehen so knapp hinter den Grüns. Also wenn du da manchmal deine Puttlinien liest, ist das direkt im Blickfeld.
Du kannst
eigentlich nicht ignorieren.
Ja, du kannst sagen, ich lese die Puttlinien jetzt nicht, damit ich das Scoreboard nicht sehe.
Sowas. Oder wenn du von der 17 zu 18 läufst. Also ich meine, du läufst 5 Meter an dem Scoreboard vorbei und wenn du dann nicht kurz rüber zwingst, dann das ist schon hart. Also ich habe es versucht, nicht zu machen. Ein, zwei Mal habe ich dann noch geschaut und ja, ich meine, am Ende hat es jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir geschadet hat oder so. Es hat einfach nur gepusht.
Ja. Du hast gerade schon von Rasmus gesprochen. Rasmus Nergard-Pedersen hat hier gewonnen. Das war schon sein dritter Sieg in diesem Jahr auf der Challenge Tour. Dementsprechend hat er jetzt schon sein volles Ticket für die DP World Tour 2025 gezogen. Und der hat zum Beispiel bei der Siegerehrung was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, er bedankt sich für alle, die hier geholfen haben. Und er hat auch gesagt, dass dieses Turnier hier in Deutschland für ihn so was ganz Besonderes ist. Und das haben auch ganz viele andere Spieler in den letzten Tagen gesagt, dass hier was anderes ist, dass das fast schon den Charakter eines DP World Tour Turniers hat, weil eben hier drumherum noch ein bisschen was passiert. Es gibt eine Players Night, es sind Aussteller da, es gibt einen Bierwagen, was für uns ist erstmal gar nicht so spektakulär klingt. Aber ich war jetzt noch nicht auf den Challenge Tour Turnieren in anderen Ländern, aber dort scheint es eher so zu sein, dass man halt auf den Golfplatz fährt und würden da keine Banden stehen, würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass er so ein Profiturnier irgendwie.
Da ist halt ein Golfclub, da es hieß, da wird gespielt, ja. und suchst vergeblich nach dem Tour-Office. Also da ist irgendwie nichts aufgebaut, ja, weil das halt irgendwie so weit weg ist oder wo, weil es einfach nur darum ging, mit den vorhandenen Mitteln einfach nur ein Turnier aufzusetzen. Ja? Und hier hast du halt diese Tent-Village, die da gemacht wird. Du hast eine Players-Party. Das sind ja alles irgendwo Dinge. Ich will jetzt nicht sagen, das ist genau
die Florian Fritsch übrigens abgeschlossen hat als letzter bei
dieser
Party.
Ich habe ein Zelt abgeschlossen am Samstagmorgen um 2.30 Uhr.
2.30 Uhr.
Hochgradig professionell. Dementsprechend ging es mir auch an dem Tag tagsüber. Ja. Nee, aber
hier aber der Rosé war auch lecker.
Der war lecker. Ich habe nur Rotwein gehabt, du hast dich um Rosé gekümmert.
Natürlich.
Auf jeden Fall, hier hast du ja schon Elemente, die vom Aufbau her ein bisschen an die BMW International Open erinnern. Ne? Du hast so...
Wir hören gerade, wir kriegen noch richtig guten Stoff später. Es gibt eine gute Story.
Alles klar, kriegst du gleich meinen Platz, Mona. Wenn du fertig bist mit der Zigarette, kommst vorbei und dann kriegst du meinen Platz.
Bleiben Sie bitte dran. Gleich mehr.
Aber hier diese Players-Party, die es gibt, das erinnert mich so ein bisschen an die P1-Party bei der BMW International Open, die Tent-Village, die es hier gibt, Players-Lounge, also da sind ja schon viele, viele Elemente dabei, die es auch auf der DP World Tour gibt.
Ja, ja, aber auch nicht nur das, ne? Selbst der Golfplatz. Also ich kenne Wittelsbacher Golfclubs ja sehr, sehr gut und ich meine, ich habe in jeder Liga in Europa spielen dürfen und ich kenne die Unterschiede. Jonas, du bist da inzwischen auch, machst es noch nicht ganz so lang, aber man erkennt Unterschiede. Ich meine, dieser Golfplatz hier, man sieht es an den Scores. Ich meine, es war Bombenwetter jeden Tag. Ich meine, vielleicht mal ein bisschen windig, aber das ist überall. Und dafür sind die Ergebnisse ja relativ hoch in Anführungszeichen. Also bei 4 guten Wettertagen mit 15 unter zu gewinnen, das zeigt, dass der Golfplatz nicht ganz simpel ist. Ich meine, du hast ihn die Woche gespielt, wir nicht. Das kannst du gleich noch was dazu sagen. Aber vor allem, und das fand ich immer den Riesenunterschied zwischen jetzt vor allem Minitouren und den höheren Touren, auch in Europa schon, der Unterschied zwischen einer Pro-Golf-Tour und dann tatsächlich einer DP World-Tour liegt sehr, sehr hoch, stark auch bei der Schwierigkeit vom Abschlag. Also einfach aufgrund dessen, dass ein Golfplatz zum Beispiel bei einer Minitour, der wird nicht extra hergerichtet. Ne? Da sind die schneiden halt das Grün ein bisschen kürzer und machen die Abschläge ein bisschen und das Fairway ein bisschen kürzer, aber der Golfplatz bleibt der gleiche. Und hier, das ist schon mal so eine Zwischenstufe, wo auf einmal, ich kenne es ja hier normalerweise, da wird das Rough dann schon mal ein bisschen fetter geplant, da wird hier mal ein bisschen was vom Fairway weggenommen. Grüns sind, waren jetzt vielleicht am Anfang der Woche etwas weich, aber sind härter als normal. Das heißt also, es trennt sich die Spreu vom Weizen deutlich mehr bei so einem Golfplatz und Leute, die normalerweise sehr gut Golf spielen können, kommen das erste Mal auf dieses Niveau hier und sagen, ui, da fehlt mir aber hier und hier und hier noch was und das ist genau das, was man mal braucht. Man muss sich diesem Test stellen, muss sagen und hier erkennt man, okay, was ist mein Driven wirklich so gut, wie ich es mir gedacht habe oder sind meine Wedges auf diese teilweise sehr, sehr kleinen Grüns. Ich meine, wir saßen sehr lange am Balkon teilweise die letzten Tage und haben uns diese Annäherungsschläge auf die 9 angeschaut. Und es ist beeindruckend, wie viele Leute das Grün nicht treffen auf der 9, weil das halt ein sehr, sehr kleines Grün ist oder weil sie out of position waren. Aber kannst du sicherlich mehr dazu sagen, wie es sich diese Woche gespielt hat? Es ist auf jeden Fall ein Test, der dir schon sehr, sehr viel hochqualitatives Golf abverlangt.
Ja, ich meine, ich habe jetzt schon ein, zwei Mal woanders aufziehen können auf der Challenge-Tour und jetzt einmal im Vergleich. Anfang der Woche haben sie sogar von der Tour, durften sie nochmal das Raff schneiden oder mussten sozusagen das Raff nochmal schneiden, weil es anscheinend zu hoch war. Also vor allem hier mit dem Baumplatzierung, Doglegs, die du hast, du musst so platziert sein. Ich meine hier zum Beispiel auf der 17 war ich heute eigentlich ganz guten Drive gemacht. Ich war auf dem Fairway rechts, aber hast einen Baum vor dir und musst unter dem Baum runter pitchen und ich meine, es ist ein langes Loch, es ist jetzt kein leichtes Loch. Und du denkst dir, okay, ich muss den wirklich innerhalb von einer 15-Meter-Korridor meinen Drive platzieren, um überhaupt eine Chance haben, aufs Grün zu spielen. Und das hast du jetzt bei anderen Challenge-Tour-Turnieren nicht. Also ich fand schon sehr gut, wie sie es hier, vor allem die Grüns waren so treu, ganze Woche lang. Ich fand, die waren sogar am Wochenende nochmal ein bisschen besser. Aber an sich, das finde ich eben gut bei den European-Tour-Turnieren, dass man sieht, oder bei der PGA-Tour-Turnieren, das Feld zieht sich ein bisschen auseinander, weil es eben mehr gefordert wird. Die besser spielen in der Woche, können sich eben etwas absetzen. Und oft auf der Challenge-Tour, du siehst um den Cut herum nach zwei Tagen, du bist ein oder zwei Schläge vor dem Cut, bist du 30. oder 25. und du bist ein, zwei Schläge aus dem Cut und bist 90. oder 100. Also das ist, nach den zwei Runden kann ein kurzer Putt oder ein schlechter Drive oder so kann das Wochenende kosten.
Wir hatten heute eine ganz skurrile Situation, über die ich jetzt hier im Podcast auch mal ganz kurz erzählen möchte oder sprechen möchte. Yannick Schütz ist ja am Cut gescheitert, war also nicht im Wochenende, aber wie das eben so ist, man nutzt die Area, den Platz dann doch noch als Profi, um eben noch ein bisschen zu trainieren. Das hat er auch getan, hat also seinen Trackman mitgebracht, hat sich nicht auf die Driving Range, sondern eben, und dort haben wir ihn dann auch getroffen, auf der Chipping Area irgendwie so ein bisschen ausgebreitet und war da wild am Chippen und am Pitchen und am Üben und am Machen und am Tun. Der Bundestrainer kam zwischendurch auch nochmal vorbei. Der hat richtig gearbeitet, muss man an der Stelle mal sagen. So, und wir stehen daneben. Wir haben für unsere Golfklinik, die Flo und Bernd heute veranstaltet haben, noch ein bisschen was besprochen und vorbereitet und so weiter und so fort. Und irgendwann beobachte ich, wie so ein Referee auf ihn zufährt und mit Yannick anfängt, kurz zu quatschen. Und daraufhin verschwindet Yannick kurz im Clubhaus, kommt zurück und hat plötzlich eine Regenhose an. Der Mann hatte nämlich vorher eine kurze Hose getragen bei 30 Grad und das...
Was? Nein.
Doch. Jetzt nicht
er hat es gewagt.
Ey, das können wir das mal abschaffen, den Scheiß.
Ja, also es ist tatsächlich von außen ein bisschen lächerlich. Ne? Ich meine, das heißt quasi Spieler, die im Cut gescheitert sind, aber noch hier vor Ort sind, innerhalb dieses Turnierrahmens, dürfen leider auch dann nur eine lange Hose tragen, wenn sie diesen Sport ausüben. Auch in der Players Lounge dürfen die teilweise dann nur eine lange Hose anhaben. Hängt ein bisschen vom Referee ab. Und
aber
vom
die Unterhose ist egal.
Die Unterhose ist noch egal. Ja. Und es passiert vor allem inzwischen immer häufiger, diese skurrilen Situationen, weil sich natürlich auch sogar im Golf, sogar im Profigolf, die Etikette etwas anfängt aufzuweichen. Also man sieht doch immer mehr, die das Polo aus der Hose haben. Bei manchen.
Ui, jetzt wird gefeiert.
Oh ja, jetzt wird gefeiert. Bei manchen Turnieren ist es tatsächlich auch so, wenn es extrem heiß ist, in Südafrika machen sie es inzwischen häufig, dass sie auch kurze Hosen erlauben. Das heißt also, es weicht langsam auf, aber deswegen kommt es oft auch mal so vielleicht zu etwas konfusen Sachen, wo der Spieler sagt, ja, ich bin noch raus, ich kann ja wieder kurze Hose tragen und eigentlich darf es nicht. Aber ja, ist ein bisschen lächerlich.
Kann da so ein Spieler wie Jonas mit seinen Kumpels sich jetzt mal zusammentun und da irgendwie mal, kann man da so eine Art, keine Ahnung, Unterschriftentabelle machen oder einfach mal sagen?
Ich finde das eine super Idee.
Oder wie findest du das überhaupt?
Nein,
du würdest lieber in kurzer Hose spielen oder nicht?
Also jetzt, vor allem, wenn ich nur zum Turnieren hier wäre und nicht mehr am Turnier spiele und dann, das ist schon ein bisschen lächerlich, muss ich auch sagen. Ich habe mich gewundert, ich habe jetzt ein paar andere Jungs gesehen, die gestern auch mit kurzer Hose trainiert haben und ich wusste von der Regel auch nicht, dass man da...
hier kannst du noch was lernen.
Also, ja, das werde ich mir auf jeden Fall... Hoffentlich keine Katz verpassen.
Aber das kostet jetzt kein Strafgeld oder sowas.
Doch, normalerweise schon.
Echt jetzt?
Ja, also ich glaube, der wird jetzt eine Verwarnung kriegen.
Ja, der hat jetzt eine liebgemeinte Verwarnung bekommen. Ich meine, wir standen ja auch direkt daneben, als Graham Storm ihn angesprochen hat, auch ein ehemaliger Spieler. Und da merkt man schon, dass er noch aus der Spielerzunft kommt, der gesagt hat so, du nimmst mir nicht übel, sorry, ich muss das jetzt leider machen, ja. Aber bitte tu mir einen Gefallen. Und das wär, also er war wirklich in seiner Rhetorik, mehr so, bitte. Ja?
Und da das finde ich lächerlich.
Weißt du, was ich lächerlich finde? Ganz ehrlich. Ich meine, ja, bei dem Punkt gebe ich dir recht. Was ich wiederum lächerlich finde, ist, sich über Regeln aufzuregen, die man selber unterschrieben hat.
Das ist ein klassischer Fritsch, weil der liest halt auch das Kleingedruckte.
Ne? Ja. Genau. Ich lese auch das Kleingedruckte, das steht drin in den Members Rules and Regulation. Und diese Members Rules and Regulation sind eben nicht abhängig davon, ob du im Turnier drin bist oder nicht, sondern ob du ein Mitglied bist oder nicht.
Okay.
Ja. Und zu diesem Zeitpunkt war er Mitglied und hat sich dementsprechend den Regeln zu unterwerfen.
Alles klar. Yannick, sorry.
Muss er besser wissen.
Nächstes Mal Cut machen, dann kommt es gar nicht auf.
Halt einfach die 187 Seiten Rules and Regs Membership Hardcard oder wie auch immer.
Wo geht's als nächstes hin, Jonas?
Ich habe jetzt die Einladung für nächste Woche eben durch die Top 10 nach Portugal. Also ich werde jetzt hier nochmal ein paar Stunden nach Hause fahren dürfen. Dann morgen einen Flieger nach Lissabon und dann, ich glaube, ist eine Stunde entfernt. Wir haben früher mit dem Nationalkader in der Nähe viel trainiert. Praia del Rey, West Diffs ist direkt nebenan.
Ist das Royal Obidos?
Royal Obidos.
Da war ich auch schon ein paar Mal. Ist ganz schön da.
Ist ein guter Platz. Ich habe einmal den Platz gespielt, habe ja noch ein bisschen Erinnerung, aber zumindest kenne ich mich ein bisschen dort aus, was nicht schlecht ist. Aber ich meine, das muss erstmal dran gewöhnen, ans Tourleben ein bisschen. Das braucht man als Amateur nicht so. Man hat eigentlich seinen strukturierten Plan, weiß, wann du wohin fliegst, hast nie wirklich zwei Wochen in Folge. Und jetzt habe ich mich für nächste Woche reingespielt, nichts geplant, muss ich jetzt noch sozusagen buchen, nach Hause fahren, morgen wird wahrscheinlich eine kurze Nacht, morgen wird ein langer Travel-Tag, also das sind aber andere Aufgaben, die neben dem Golf noch anstehen, aber ich freue mich.
Jonas, wir wünschen dir jetzt erstmal einen guten Nachhauseweg, beziehungsweise jetzt erstmal wahrscheinlich eine gute Dusche.
Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Nein, ordentlich geschwitzt.
Und dann viel Erfolg, einen guten Flug nach Lissabon und viel Erfolg beim nächsten Turnier. Mach genauso weiter. Das war doch jetzt schon mal ein super Start diese Woche.
Nochmal einen draufsetzen nächste Woche. Genau, aber so danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Danke dir. Viel Glück.
Danke. Gut.
Wir haben euch noch eine Geschichte nachzutragen, von der wir drei noch gar nicht wissen, wie die Geschichte klingt, um was es geht und überhaupt. Aber erstmal wollen wir euch eine der wichtigsten, tollsten, besten, größten Persönlichkeiten dieses Turniers auf die Ohren legen. Mona Werner ist bei uns von der DGS. Ich weiß gar nicht, wie viele Jobs hast du hier eigentlich?
Als erstmal möchte ich sagen, dass du ruhig noch ein paar Adjektive hättest dranhängen können.
Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste echt, dass das kommt. Und warum kein Tischfeuerwerk? Ich hab's genau gewusst.
Ja, ein bisschen Applaus im Hintergrund hätte ich mir ja auch vorstellen können.
Das kann ich noch einspielen, wenn wir nachher fertig sind. Nein, erstmal, wie war die Woche für dich? Die ist wahrscheinlich so stressig, dass man am Schluss einfach nur froh ist, dass sie rum ist, oder?
Überhaupt nicht.
Echt nicht?
Wir können gerade so weitergehen.
Ein so geiles Team hier vor Ort. Das war sensationell und überhaupt nicht stressig tatsächlich. Also es gibt die Momente vorm Turnier, die wahnsinnig stressig sind, und es gibt die Viertelstunde vor der Siegerehrung, die stressig ist. Und ansonsten war diese Turnierwoche unglaublich ereignisreich, aber nicht stressig. Sie hat einfach nur richtig Spaß gemacht.
Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was ist denn die Story der Woche?
Also ich könnte jetzt wahrscheinlich hier 5 Stunden mit euch sitzen, dann würde ich so einen Kurzrückblick geben. Aber wir haben wirklich eine Geschichte, die hat uns alle fassungslos und brüllend vor Lachen hinterlassen. Wie ihr wisst, wir haben ja hier auf dem Platz überall unsere tollen Liegestühle platziert. Ja. Und natürlich wundert man sich, wie von Jahr zu Jahr die Anzahl der Liegestühle doch schwindet. Und man fragt sich, wo die denn so geblieben
genau,
sein
richtig.
Könnten. Und am Freitag nach der Players Party begab es sich, dass Robert, unser Geschäftsführer, zu seinem Hotel fuhr und neben einem Audi parkte. Dort ging dann der Kofferraum auf und siehe dort, 2 Liegestühle waren in ihm.
Ach.
Der eine wurde herausgezogen von einem Herrn und unter einem Porsche versteckt. Robert hat sich da mal freundlich danach erkundigt, ob das so üblich wäre, dass man vom Turniergeschehen also die Liegestühle als Souvenir mit nach Hause nimmt, und erstickte quasi in einer Schimpftirade des Herrn. Seine Frau daneben ein wenig kleinlauter. Es ging also hin und her, und Robert möge sich den Stuhl sonst wohin und er könne ihn bitte mitnehmen und zurückbringen, woraufhin noch ein wenig Wortwechsel erfolgte. Und das Ende der Geschichte war, dass die Frau ihn dann anschaute und sagte: Sorry, wir sind betrunken und eigentlich sind wir gar nicht so. Guck mal, wir haben doch 2 Kinder und fahren Porsche.
Das ist ein Argument.
Aber ich versuche das gerade zusammenzubringen. Wir sind nicht so, weil wir haben 2 Kinder und fahren Porsche.
Deswegen klauen wir eigentlich keine Liegestühle.
Ja, okay, natürlich, klar. Da ist ja ein absoluter...
Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Abschlag Big Green Eggs, die kleinen, eher verschwinden. Aber die werden ja auch nachts zur Sicherheit noch in den Tresor geräumt, ne?
Korrekt. Die werden wirklich eingesammelt und verschlossen.
Das Schöne an diesen kleinen Grills ist ja auch, die sind etwas stabiler. Wir haben ja immer wieder mal in Folgen auch angesprochen, dass ja durchaus so filigrane Teammarker mal dran glauben müssen, wenn der ein oder andere Pro einen ungünstigen Abschlag macht und dann den Wutausbruch erleidet. Und da muss dann der Teammarker dran glauben. Ich glaube, hier würde sich durch das Vibrieren des Treibers, der dagegen klopft, eher das Handgelenk brechen.
Aber habt ihr das Pärchen dann nochmal gesehen im nüchternen Zustand? Also gab es nochmal ein Nachgespräch oder ist dann das Thema...
Der Liegestuhl wurde dann an Roberts Auto gestellt und hat seinen Weg dann durch Robert wieder hier auf dem Platz gefunden. Und der Fahrer des Audis ist auch bekannt, und Corbinian Kohlflock kümmert sich gerade.
Der Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs. So, meine Damen und Herren, das war sie wirklich jetzt, die Big Green Egg German Challenge, powered by VCG 2024. Dienstag melden wir uns mit der nächsten Folge, dann kümmern wir uns um ein viel kleineres Turnier als in dieser Woche, um den Solheim Cup. America against Europe bei den Damen, aber das wollen wir jetzt noch nicht thematisieren, das machen wir am Dienstag. Mona, vielen Dank, wir freuen uns schon auf die Geschichte des Turniers 2025. Liebe Porsche-Fahrer, ihr seid auch nächstes Jahr wieder herzlich eingeladen. Bis Dienstag, auf Wiedersehen.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.